Ja, kennst du diese Sehnsucht nach Ruhe? Also nach äußerer Ruhe, wenn es lärmt, wenn viel los ist, wenn viel der Geräuschpegel hoch ist rund um dich herum, kennst du diese Sehnsucht nach Ruhe? Aber kennst du auch diese Sehnsucht nach Ruhe in deinem Leben, so nach einer inneren Ruhe? Nach innerer Klarheit, nach Gelassenheit, Geborgenheit, Schutz und so weiter. Im letzten Herbst, vielleicht hast du das auch mitbekommen in den Medien damals, da gab es in Uster im Zürcher Oberland einen spektakulären Lego-Fund. Habt ihr das mitbekommen? Im Nachlass eines verstorbenen Mannes wurden über 600 ungeöffnete Lego-Sets gefunden. Und wenn man da ein wenig näher dran ist mit Lego, dann weiß man jetzt, Lego, dass die bekommen einen ziemlichen Wert mit der Zeit. Das ist fast schon ein Spekulationsobjekt geworden, so Lego-Sets, das muss man verstehen oder nicht. Ich finde, die sind zum Spielen da, aber ich habe das damals gelesen, auch in einem Artikel dann. Da gab es einen Artikel, da wurde geschrieben von den 12 teuersten original verpackten Lego-Sets. Da habe ich das gelesen, durchgescrollt da und dann habe ich herausgefunden oder gesehen, dass da meine Lego-Burg aus dem Jahr 1992, die ist da auch dabei. Eines der 12 wertvollsten Lego-Sets. Und dann hat es angefangen so zu überlegen, Moment, wo habe ich die? Habe ich die noch? Ja, die ist irgendwo im Estrich, verstreut unter allen anderen Legos. Natürlich wurde mir dann schon bewusst, die ist nicht mehr original verpackt. Wenn sie original verpackt gewesen wäre, da wird sie gehandelt für irgendwie über 3000 Franken. Ja, muss man sich mal vorstellen. Habe ich schon ein wenig überlegt. Ja, das war dann dieser Artikel, da sieht man unten Schätzwert, also das ist aus diesem Zeitungsartikel, diese Black Knights Castle, eine richtig coole Lego-Burg. Das hat dann meine Faszination für Lego neu geweckt. Ich habe dann auf Weihnachten, Neujahr hin, habe ich viel Zeit damit verbracht, meine alten Legos zu sortieren, zusammen auch mit den Kids. Und da bin ich auch mal alleine einen Abend lang wirklich in der Stube, habe ich einfach Lego sortiert. Helen hat mir dann schon gedacht, was ich jetzt da mache, aber das war richtig meditativ, so Lego sortieren. Da habe ich diese Lego-Burg wirklich sortiert, komplettiert, also man nicht ganz, 3 Teile fehlen, leider. Und da findet man alles im Internet dann, die Bestandesliste und so, das habe ich dann gemacht. Und ich habe auch, irgendwie hat dann Gott angefangen zu mir zu reden durch diese Burg. Und ich habe mir gedacht, ich will da mal dazu predigen. Und dann vergangene Woche, also jetzt letzte Woche nach meinen Ferien, da habe ich dann diese Lego-Burg aufgebaut. Zusammen, teilweise auch mit Tobias, mit unserem Mittleren, und ich habe die heute mitgenommen. Diese Lego-Burg, ja, hatte die auch jemand von euch? 1992, vor 32 Jahren habe ich die auf Weihnachten bekommen. Hier ist sie, diese Lego-Burg. Ein echtes Unikat und anscheinend für gewisse Leute über 3000 Franken wert. Meine Kinder, sie können es kaum erwarten, damit zu spielen. Ich habe gesagt, ich brauche sie noch ganz diesen Sonntag. Nachher könnt ihr sie haben. Genau. Sie ist leider nicht ganz komplett, es fehlen 3 Teile oder so. Ich habe gedacht, ich muss noch damit dir schauen. Andreas, du bist ja so Lego-Spezialist, hä? Vielleicht kannst du mir dann helfen. Genau. Meine Faszination für Lego, die blieb während meiner ganzen Kindheit nicht nur für Ritter und Burgen, aber ich entdeckte auch eine Faszination für Burgen im Allgemeinen. Das hat mich als Kind stark fasziniert und tut es auch bis heute. In einer späteren Phase habe ich dann so Bastelbogen gesammelt. Kennt ihr das noch aus der Schule? Ich weiß nicht, gibt es das heute noch? Damals, früher war das so, dann gab es so fixe Tage, da konnte man dann während einer Stunde mit der Klasse ging man in einen Raum und da lagen all diese Bastelbogen und dann konnte man die sich auf einer Liste eintragen, natürlich in Absprache mit den Eltern, wie viele das man kaufen konnte. Und ich habe alle Burgen gekauft und zusammengebastelt. Ich hatte ein ganzes Gestell voll mit diesen Burgen, so waren super Staubfänger, meine Mutter hat das gar nicht geliebt, aber die hatte ich da über eine lange Zeit und ich hatte da die Kiburg und das Schloss Schio, Rapperswil, die Burg und Sargans, Schloss Sargans und auch Hohenklingen kannte ich schon aus meiner Kindheit, die hatte ich auch und viele mehr. Hat das auch jemand gebastelt von euch? So, ah, ich habe das geliebt. Und das ist bis heute geblieben, die Faszination, wenn ich heute irgendwo hingehe, vielleicht in den Ferien oder so, und da hat es eine Burg, da will ich die anschauen gehen, das interessiert mich. Teilt jemand diese Faszination für Burgen, Burgen und Schlösser? Ja, immerhin, ja, im Bündnerland hat es natürlich viele Burgen und Schlösser, genau. Ja, warum erzähle ich euch das alles? Wie schon gesagt, Gott hat angefangen zu mir zu sprechen, durch diese Burg und so weiter. Und diese Burg, die begegnet uns nämlich auch in der Bibel, und zwar wiederholt in den Psalmen. Es gibt viele Bilder für Gott, die sind uns nahe. Ah, hier habe ich sie auch noch, genau. Wir haben viele Bilder für Gott. Und eines davon, das in der Bibel kommt, das ist dieses Bild, Gott ist da wie eine Burg, oder Gott ist meine Burg. Zum Beispiel Psalm 62, es kommt an vielen verschiedenen Orten in den Psalmen. Und ich will jetzt mit euch in einem nächsten Schritt einfach so in einen Psalm eintauchen. Psalm 62 ist das. Da will ich mit euch so durchgehen. Ich habe heute kein Predigtskript, aber wenn du willst, ich habe den Psalm zum Mitnehmen im Anschluss, der liegt draußen auf. Das ist der Psalm in einer Übersetzung mit Ergänzungen aus anderen Übersetzungen. Also wenn du da in der kommenden Woche für dich persönlich nochmal so wie eintauchen willst, kannst du den für dich mitnehmen. Er sollte eigentlich auf Ukrainisch auch aufliegen draußen. Habt ihr den Text auf Ukrainisch nicht? Wurde das nicht mehr übersetzt? Gut, sonst einfach in der Bibel, Psalm 62. Lass uns da mal durchgehen, nachher ein paar Gedanken dazu, aber wir tauchen da einfach mal so ein. Der Psalm, der ist 13 Verse lang und es beginnt damit, dass da König David, also es ist ein Psalm von König David, er schreibt den oder für Jedutun, für den Chorleiter oder den Dirigenten. Er beginnt damit, dass er sagt, auf Gott allein vertraue ich fest, oder andere Übersetzung, meine Seele ist still bei Gott, oder meine Seele, ich komme zur Ruhe bei Gott, weil von ihm kommt meine Rettung oder Hilfe, je nach Übersetzung. Er allein ist mein Fels und meine Hilfe oder eben Rettung, meine Burg, in der mir nichts geschehen kann. Eigentlich heißt es da, es steht auch da genau, es heißt, ich werde kaum oder ich werde nicht viel wanken. Das ist da die präzise Übersetzung. Und das gefällt mir. Also ich werde wanken, das kennen wir in unserem Leben, auch wenn ich auf Gott vertraue, manchmal wanke ich, aber nicht so viel. Also ich werde nicht zu Fall kommen. Es rüttelt zwar, ich wanke, aber nicht so viel. Und das, diese ersten drei Verse oder dieser Anfang, das ist wie so ein Statement. David sagt, hey, ich vertraue auf Gott, er ist mein Fels, meine Hilfe, meine Burg. Und dann geht es weiter, er sagt, er beschreibt dann seine Feinde, die ihn da bestürmen. Wie lange noch wollt ihr über einen einzigen herfallen und ihn töten, als wäre er brüchig wie eine Wand, die einzustürzen droht. Originaltext, wie eine überhängende Wand. Ich liebe diese Bildsprache von den Psalmen. Oder wie eine rissige Mauer. Sie denken darüber nach, wie sie mich stürzen können. Mit Absicht verbreiten sie Lügen über mich. Nach außen reden sie freundlich mit mir, doch in ihrem Herzen verfluchen sie mich. Mit ihrem Mund segnen sie, aber in ihrem Herzen verfluchen sie mich, heißt es da, präzis übersetzt. Also er beschreibt da, nachdem er sagt, hey, Gott ist mein Fels, meine Burg, er beschreibt da Feinde, die ihn da bestürmen. Und dann geht es weiter. Dann kommen wir zur Mitte, diese Verse 6 und 7. Das ist wie so das Zentrum, die Mitte des Psalms. Es sind 13 Verse. Die Verse 6 und 7 sind genau in der Mitte. Und das ist auch die Mitte des Psalms. Er sagt, ich will fest auf Gott vertrauen, denn er ist meine Hoffnung. Oder eben nochmals, ich will Oder nur Gott, nur auf Gott vertraut still meine Seele, oder bei Gott komme ich zur Ruhe, von ihm kommt meine Hoffnung. Und dann nochmals, er ist mein Fels, meine Hilfe, meine Burg. Und dann verstärkt er das nochmals, wenn er sagt, meine Rettung und meine Ehre kommen allein von Gott. Er ist meine Zuflucht. Er umschreibt das dann, was er damit meint, diese Burg. Er ist meine Zuflucht. Er ist ein sicherer Fels, auf dem ich kein Feind erreichen kann, in dieser Burg. Da, Tore hoch, da bin ich sicher, kommt kein Feind mehr rein. Es ist ein Zufluchtsort, ein Hoffnungsort. Und dann sagt er auch zu seinem Volk, David ist ja ein König, er ist ja der König seines Volkes, und er sagt, geht dann von sich selber weg und sagt seinem Volk, hey Volk, vertraut auf Gott, vertraut auf ihn alle Zeit, schütte dein Herz vor ihm aus, denn Gott ist unsere Zuflucht. Also er sagt da, hey, ich vertraue auf Gott. Das ist eigentlich das Thema dieses Psalms. Auf was vertraue ich? Ich vertraue auf Gott. Und dann sagt er, auf was man nicht vertrauen sollte in den nächsten beiden Versen. Er sagt dann, ob edle oder einfache Menschen, meint er damit, vor den Augen Gottes sind sie nichts. Wenn man sie wiegt, sind sie leichter als Luft. Wieder so ein Bild. Er sagt nichts anderes damit als, vertraue nicht auf Menschen. Er sagt nicht, vertraue nicht in Menschen, wir sollten einander schon vertrauen, aber wenn es grundsätzlich um dein Leben geht, vertraue auf Gott, vertraue nicht auf Menschen. Und zweitens sagt er dann, versuche nicht, dich durch Ausbeutung oder Raub zu bereichern, und wenn du reich wirst, mach den Reichtum nicht zum Wichtigsten in deinem Leben. Er sagt, hey, vertraue nicht auf Geld und Reichtum, nicht auf Besitz. Und diese Formulierung, die gefällt mir da, präzise übersetzt heißt es, Wenn der Reichtum wächst, dann hänge nicht dein Herz daran. Da kommt mir wieder meine Lego-Burg in den Sinn. Wenn ich da realisiere, die hat viel Wert, Achtung. Ja, das macht was mit unserem Herzen als Menschen. Wenn der Reichtum wächst, dann hänge nicht dein Herz daran. Kennt ihr den Spruch, Geld macht nicht glücklich, aber es beruhigt? Habt ihr den auch schon gehört? Das ist ein wenig trügerisch. Ja, das sagt, ja, es gibt ja Sicherheit. Ja, vielleicht gibt es schon im ersten Moment ein wenig Sicherheit, aber eigentlich ist es nicht wirklich Sicherheit. David sagt, darauf kannst du nicht dein Leben aufbauen. Das kann heute so sein, morgen anders. Gib mir das Ruhe. Verschafft mir das wirklich Ruhe in meinem Innersten. David sagt, nein. Und dann macht er das nochmals klar am Schluss dieses Psalms. Gott hat klar gesagt, deutlich hat er es gesagt, viele Male habe ich es gehört, du allein hast alle Macht. Die Macht ist bei Gott. Das bedeutet, Macht bedeutet Möglichkeiten. Und er sagt, hey, vertraue auf Gottes Möglichkeiten. Die Möglichkeiten sind bei Gott. Und zweitens, du Herr bist gnädig, auch die Gnade kommt von dir. Also Macht und Gnade ist bei Gott, darauf solltest du vertrauen in deinem Leben und nicht auf alles andere. Du wirst jeden Menschen nach seinen Taten richten, hängt er dann da noch an. Dann habe ich noch zusätzlich, es gibt wie gesagt viele Beispiele aus den Psalmen, habe ich noch den Psalm 71 mitgenommen, weil er mir so gut gefällt, dieser Vers 3 ist auch drauf auf dem Zettel dann. Da sagt er, sei mir wie ein schützender Fels oder eben ein Fels zur Wohnung, ein sicherer Zufluchtsort, zu dem ich immer fliehen kann. Also in diese Burg kann man fliehen bei Gott. Und einen zweiten Vers noch, das ist mir auch noch wichtig geworden, David ist ja König vom Volk Israel. Er ist Teil des Volkes Israel und Israel war ein Thema bei uns auch im Februar. Und da ist mir das nochmal so aufgefallen oder bin ich über einen Vers auch gestolpert in den Psalmen. Nein, nicht in den Psalmen, bei Joel ist das, da heißt es. Und der Herr wird aus Zion brüllen, von Jerusalem her seine Stimme hören lassen, dass Himmel und Erde zittern. Aber der Herr ist eine Zuflucht für sein Volk und eine feste Burg für die Kinder Israels. Das wollen wir nicht vergessen, auch wenn wir jetzt fertig sind mit dem Thema Israel im Februar. Es geht weiter, das wollen wir aussprechen, auch für Israel. Gott, der Herr, ist eine feste Burg für die Kinder Israels. Also zusammengefasst, in diesem Psalm geht es um die Frage, auf was setze ich mein Vertrauen? Auf was setzt du deine Hoffnung? Wo suchst du Hilfe? Wo suchst du Schutz? Wo suchst du Sicherheit? Wo kommst du zur Ruhe? Vers 6 ist das Zentrum, ich vertraue auf Gott, dort komme ich wirklich zur Ruhe, nicht bei Menschen primär oder bei Geld oder was auch immer. Vertrauen hat damit zu tun, zur Ruhe zu kommen. Vertrauen tust du dann, wenn du merkst, jetzt bist du irgendwie zur Ruhe gekommen, jetzt bist du innerlich ruhig. Auch wenn es stürmt und du merkst, jetzt bin ich innerlich ruhig, dann merkst du, jetzt vertraue ich. Also Vertrauen und zur Ruhe kommen, das hängt zusammen. Ich will ein paar persönliche Gedanken weitergeben zu diesem Psalm. Wie gesagt, das hat mich ja angesprochen, hat mich auch begleitet in den vergangenen Wochen, diese Einladung von Gott, auch bei ihm zur Ruhe zu kommen. Und dieser Psalm, das ist ja eben ein Psalm von David, das ist so wie die Folge oder die Frucht einer langen Beziehung von Gott zu Gott. Diese Beziehung zu Gott, sein Glaube, hat in seinem Leben wie so ein festes Fundament gebaut. In all diesen Stürmen, die er erlebt hat, kann er wie zusammenfassend sagen, bei Gott komme ich zur Ruhe. Und damit meint er eben nichts anderes als Hoffnung, Fels, Stärke, Zuversicht, Zuflucht. Dieser Gott besteht für David nicht nur aus vier Buchstaben, sondern aus vielen Eigenschaften. Und das versucht er da zu beschreiben, wenn er sagt, Gott ist meine Burg. Gott verheißt seine Ruhe, aber es gibt so viele Ruhestörer in unserem Leben. Kennst du die auch, die Ruhestörer, die da Unruhe stiften in deinem Leben? Können wir viele Sachen aufzählen, die wie so Unruhe auslösen in unserem Leben? David spricht da von anstürmenden Feinden und auch dieses Bild gefällt mir. Manchmal stürmen ja alle an in unserem Leben, ja, da stürmt es. Vielleicht denken wir, ja, wir haben ja keine solchen Feinde, wie die David da beschreibt. Aber Feinde können verschiedene Gesichter haben. Es müssen nicht immer Menschen sein. Ich habe mir diese Woche mal so auf einem Zettel einfach ein paar Dinge aufgeschrieben, so potenzielle Unruhestifter in meinem Leben. Vielleicht kennst du die auch. Also das ist einerseits mal äußerer Lärm. Ich weiß nicht, wir sind wahrscheinlich unterschiedlich lärmempfindlich, aber es gibt Momente, da sehne ich mich nach Ruhe, nach äußerer Ruhe, wenn es stürmt, auch gerade zu Hause mit den Kindern, wenn es laut ist. Manchmal, da brauche ich einfach Ruhe. Manchmal sind auch Menschen wirklich Unruhestifter in unserem Leben. Menschen, die uns bedrängen, die etwas von uns wollen, die uns auf die Füße stehen. Aber auch Erwartungen, eigene Erwartungen oder Erwartungen von anderen Menschen, überhöhte Erwartungen können so Unruhestifter sein in unserem Leben. Sorgen sind auch Unruhestifter. Das Smartphone kann auch ein Unruhestifter sein. Ist das bei euch auch so? Nicht. Soziale Medien oder News, merke ich. Ich lese gerne News. Aber manchmal, wenn man sich da so fühlt mit diesen Dingen, dann schafft das Unruhe in einem. Kommt man dann nicht mehr so zur Ruhe, wenn einem das dann immer durch den Kopf geht. Fernseh oder wenn du zu viel Serien schaust, deine nach dem anderen, da kommst du auch nicht mehr zur Ruhe. Schuld, Verletzungen, habe ich mir aufgeschrieben, sind auch Dinge, die uns unruhig halten in unserem Leben. Aber auch so innere Antreiber, Sätze wie du solltest noch oder das könntest du noch tun oder das solltest du schon lange erledigen. Termine können Unruhe stiften in unserem Leben. To-Do-Listen, die nie aufhören, habt ihr natürlich alles nicht. Pendenzen, die es zu erledigen gibt. Oder auch Gedanken wie, schaffe ich das? Wird es reichen? Verpasse ich etwas? Die Angst, etwas zu verpassen. Gibt sogar einen Begriff dafür, ja. FOMO heißt das. FOMO, kennen das die Jungen, oder? Kennt ihr das? Das ist ein Jugendbegriff, nicht FOMO. Fear of Missing Out. Also die Angst, etwas zu verpassen im Leben, ist etwas, das man einem antreiben kann, gibt Unruhe ins Leben. Vielleicht sind es Aufgaben in deinem Job, Dinge, die du zu erledigen hast, Stress, Termine. Es können so Dinge sein, die anstürmen in unserem Leben und die uns eben nicht nur äußerlich, sondern innerlich wie so unruhig halten. Und dann stellst du manchmal fest, dann ist es ruhig, also akustisch ruhig, dann hast du Ruhe, kein Mensch da. Und du denkst, jetzt willst du da ein wenig runterfahren, aber es geht gar nicht, weil in dir ist so viel Unruhe. Kennt ihr vielleicht schon auch, oder? Unruhe. Gott lädt uns ein, bei ihm zur Ruhe zu kommen. Es gibt Zeiten, da vernachlässige ich das in meinem Leben, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich glaube auch, da hat Gott immer wieder mal zu mir gesprochen, auch gerade durch dieses Bild mit der Burg, wenn er sagt, hey Dani, ich bin deine Burg. Bei mir kannst du zur Ruhe kommen. Aber manchmal, da vernachlässige ich das in meinem Leben. Ganz ehrlich. Vielleicht, weil es mir gut geht, da denke ich, ja, da habe ich alles im Griff. Vielleicht aber auch dann, wenn es mir nicht so gut geht, dann versuche ich an irgendwelchen Orten zur Ruhe zu kommen, anstatt bei Gott. Ich habe mir gedacht, eine Burg war ja auch ein Ort zum Wohnen oder ist ein Ort, wo wir eingeladen sind zu wohnen. Psalm 71, wir können es noch lesen, steht noch da. Das gefällt mir, ein Fels zur Wohnung. Also ich bin eingeladen, mit Gott zu wohnen und da sollte ich ab und zu mal zu Hause sein. Ja, nicht wie in meiner Jugendzeit, als ich nie zu Hause war, nur zum Essen und vielleicht zum Schlafen. Wenn ich mit Gott lebe, dann Gott lädt mich ein, regelmäßig bei ihm zu Hause zu sein, zur Ruhe zu kommen. Wohin fließt du, wenn du Ruhe suchst? Jetzt nicht nur akustisch, sondern wenn du merkst, ja, es ist gerade in meinem Innern, ist gerade nicht so ruhig. Wohin fließt du, wenn du Ruhe suchst? Übrigens, äußere Ruhe, also jetzt so im akustischen Sinn, hat eine heilende Wirkung. Das ist wissenschaftlich erwiesen. Stille wirkt sich positiv aus auf den Herzschlag. Regelmäßige Stille. Und es wirkt sich sogar auf die Hirnentwicklung aus. Also das ist alles wissenschaftlich erwiesen. Wir leben in einer lauten Welt, aber Stille ist gesund. Und ich glaube, das gilt auch für unser Inneres. Deshalb frage ich dich, wohin fließt du, wenn du Ruhe suchst? Ich habe mir aufgeschrieben, stille Zeit mit Gott. Was löst das bei dir aus? Stille Zeit mit Gott. Jetzt habe ich was gehört. Was habe ich gehört? Was löst stille Zeit bei Gott bei euch aus? Sag doch mal, vielleicht haben noch andere was.
Ruhe.
Ruhe? Nicht mehr? Okay. Vielleicht löst es auch Druck aus, stille Zeit mit Gott, so Pflichtübung oder so. Warum sagen wir stille Zeit? Weil es da still ist, weil Gott nicht spricht und weil ich auch nichts zu sagen habe in der stillen Zeit? Nein, stille Zeit ist es doch darum, weil ich da zur Ruhe kommen kann bei Gott. Und ich brauche das. Und wenn ich das in meinem Leben vernachlässige, dann spüre ich das. Dann wirkt sich das aus, wenn ich das vernachlässige. Das ist nicht etwas einfach so, ja, ich bin jetzt mal zur Ruhe gekommen bei Gott, sondern das ist etwas eigentlich Alltägliches. Gott lädt mich ein, immer wieder bei ihm zur Ruhe zu kommen. Wenn du inmitten von all dem Lärm des Lebens hoffnungsvoll unterwegs sein willst, dann brauchst du regelmäßig diese stille Zeit mit Gott. Zeiten, in denen du zur Ruhe kommen kannst bei Gott. Gott sagt uns, der Name des Herrn ist ein starker Turm. Andere Übersetzungen sagen da auch Burg. Der Gerechte eilt dorthin. Es heißt, wörtlich heißt es da rennt. Der eilt dorthin, er rennt dorthin und findet Schutz. Manchmal muss ich zu Gott fliehen und dort Sicherheit, Schutz suchen. Der Name Jesus ist der Türöffner, habe ich mir so aufgeschrieben, ist der Türöffner zu dieser Burg, zum Vater im Himmel, zum Burgherrn. Und wer diesen Namen anruft, der wird gerettet werden. Dort gibt es Rettung, da heißt es ja. In der Apostelgeschichte, da erlebt mal ein Mensch die Hilfe, ich glaube, es ist eine Heilung, ein Heilungswunder, da passiert was. Und da heißt es, es geschah im Namen von Jesus aus Nazareth. Und dann kommt dieser Satz, bei niemand anderem ist Rettung, das ist dieses Wort, das steht auch in diesem Psalm 62, meine Burg, meine Rettung. Bei niemand anderem ist Rettung zu finden, unter dem ganzen Himmel. Ist uns Menschen kein anderer Name gegeben, durch den wir gerettet werden können. Der Name Jesus ist der Türöffner. Vergangene Woche habe ich ein Interview gelesen mit Ruedi Josuran, den kennen wir, oder? Der war mal hier bei uns, vor 2-3 Jahren in einem Taggottesdienst, Ruedi Josuran. Idea Spektrum letzte Woche, vielleicht hast du es auch gelesen, ein Interview mit ihm, der ist ja, glaube ich, jetzt so langsam in der Pension. Und da hat er so ein wenig zurückgeschaut in diesem Interview, Antworten gegeben. Und da hat er unter anderem auch auf die Frage geantwortet, wie sich sein Glaube in den letzten Jahren so entwickelt hat, wo er steht. Und dann sagt er zuerst, er steht nicht an einem Punkt, sondern er ist ja unterwegs. Er sieht sich als jemanden, der unterwegs ist, Nachfolge. Und dann eben auf diese Frage, wie sich sein Glaube entwickelt hat, da sagt er Folgendes. Er sagt, es geht darum, zu diesem Jesus eine Beziehung aufzubauen und in seiner Nähe zu leben. Es geht darum, zu diesem Jesus eine Beziehung aufzubauen und in seiner Nähe zu leben. An dieser Einstellung hat sich für mich nie etwas geändert. Hatte schon auch ein paar Stürme erlebt, wenn man ihn ein wenig kennt. Auch in schwierigen Zeiten nicht. Das ist der feste Anker, an dem ich mich in stürmischen Zeiten festhalten kann. Ist immer spannend, wenn ein Mensch ein wenig fortgeschritten ist, im Alter vieles erlebt hat und zurückschaut, dann gut hinhören. Was ist so das Wichtige? Und er sagt, zu diesem Jesus seine Beziehung aufbauen und in seiner Nähe leben. Und das ist nichts anderes, als zu sagen, Gott ist meine Burg. Das bedeutet, ich lebe in der Nähe von Jesus. Es geht darum, zu diesem Jesus eine Beziehung aufzubauen und in seiner Nähe zu leben. Die Beziehung zu Jesus, die Nähe zu ihm ist meine Burg. Das ist meine Burg. Und Jesus ist der Burgherr. Sein Name steht an der Burgpforte. Bei ihm komme ich zur Ruhe. Bei ihm bin ich eingeladen, zur Ruhe zu kommen. Und das sagt Jesus ja auch. Er lädt ja ein. Er sagt es ja selbst. Das ist die Verbindung auch ins Neue Testament zu Jesus. Ruhe. Nur bei Gott kommt meine Seele zur Ruhe, sagt David. Jesus sagt, wenn das Leben schwer ist, wenn du gerade Lasten trägst, wenn da solche Feinde anstürmen, was auch immer das ist in deinem Leben, dann komm zu mir. Ich will dir Ruhe geben. Ich gebe dir Hoffnung, ich gebe dir Kraft, ich bin der Fels. Ich gebe dir Zuversicht. Eure Seele wird bei mir zur Ruhe kommen. Seht ihr den Link in dem Psalm 62 zu David? Spannend in der Bibel, oder? Nur bei Gott wird still meine Seele. Jesus sagt, eure Seele wird bei mir zur Ruhe kommen und nur bei mir. Du bist eingeladen, in der Nähe von Jesus zu leben. Er ist die Ruhe und er ist auch der Fels. Auch das finden wir im Psalm, der Fels. Und Jesus sagt, ich bin der Fels. Wenn du auf mich hörst und tust, was ich sage, dann baust du dein Leben auf den Fels. Auf ihn kannst du vertrauen. Zum Schluss ein kleines Beispiel, auch aus der Baukunst, ist keine Burg. Es gibt da so eine bekannte Brücke in Amerika. Weiß jemand, wie diese Brücke heißt? Ja, ich habe es gehört. Die Brooklyn Bridge, genau ist das. Das ist eine Brücke in New York, Manhattan. Die verbindet Manhattan mit dem Rest von New York, da alles rundherum. Und ein Ingenieur, der für diesen Bau verantwortlich war damals, das war vor über 150 Jahren, ist eine der ältesten oder eine der ersten solchen Hängebrücken, die es gab damals auf der Welt. Ein sehr spektakulärer Bau. Der Ingenieur, der hat mal Folgendes gesagt, so im Rückblick. Für das Publikum sieht es so aus, als habe sich im letzten Jahr fast nichts am Bau getan, weil noch nichts davon über der Wasserfläche zu sehen ist. Also die haben über ein Jahr gebaut, aber kein Mensch hat gesehen, dass sie gebaut haben. In Wirklichkeit aber macht jetzt schon die Menge an Beton- und Fundamentbauten, die wir in die Gründung dieser Brücke gesteckt haben, mehr Volumen aus als alles, was jemals über der Wasserlinie zu sehen sein wird. Und bis heute ist diese Brooklyn Bridge eine der Hauptverbindungen in New York und dass sie immer noch hält, ist sicher auch der Qualität dieser Bauleute zu verdanken, die vor über 150 Jahren so viel Geduld und Mut auch in den Teil der Brücke gesteckt haben, den man auch heute gar nicht mehr sieht, das Fundament unter der Wasseroberfläche. Geht da bis 23 Meter tief runter da. Und diese Geschichte so zum Schluss zeigt mir ein Prinzip, das auch für mein Leben wichtig ist als Jesus-Nachfolger, nämlich diese Arbeit, ich sage jetzt mal Arbeit unter der Wasseroberfläche. Meine Beziehungspflege mit Jesus baut mein Lebensfundament. Und das ist nicht das, was man immer sieht. Aber so werden Gott und Jesus und der Heilige Geist werden im Laufe der Zeit mehr als einfach nur Begriffe. Sie werden gefüllt mit erlebten Erfahrungen, die ich gemacht habe mit ihm. In den Stürmen des Lebens erkennen wir, dass diese Begriffe, Jesus, Gott und Heiliger Geist, sie sind gefüllt mit Leben und Kraft. Und dann ist diese Aussage, Jesus ist meine Hoffnung oder Gott ist meine Hoffnung, das ist dann viel mehr als nur so eine Floskel. Dann spürt man, hier hat ein Mensch trotz Krampf aus Gottvertrauen heraus sein Lebensfundament gebaut. Stille Ruhe in Gott, wie sie David hier beschreibt, kann schon auch ein Kampf sein. Das fällt uns nicht einfach in den Schoß, aber es ist ein Kampf des Glaubens. Und dann kann ich im Glauben aussprechen, Gott, du bist meine Burg, du bist meine Rettung, du bist meine Hoffnung. Ihr dürft gerne nach vorne kommen, Band. Dieses Bild und der Psalm dazu, Psalm 62, das ist wie eine Einladung. Eine Einladung für mich bei Gott, in der Beziehung zu Jesus zur Ruhe zu kommen, auf ihn mein Leben zu bauen. Die zentrale Frage ist, worauf vertraue ich? Wohin gehst du, wenn du merkst, du brauchst Ruhe? Und ich glaube schon, wir leben auch in einer Zeit, da ist nicht nur äußerlich viel Unruhe, sondern da haben wir auch innerlich viele solche Unruhestifter. Und dieser Psalm, das wurde für mich persönlich auch von Gott ganz neu ein Bild und eine Einladung. Einfach mich einladen zu lassen, von Gott immer wieder zu ihm zu kommen, damit ich das auch sagen kann, Gott ist meine Burg, bei ihm komme ich zur Ruhe. Ich will beten und dann sind wir eingeladen, miteinander Gott anzubeten. Jesus, ich danke dir, dass du uns Menschen so nahe kommst, dass du uns den Vater zeigst, dass du uns die Tür öffnest zu dem Vater, zu dieser Burg. Danke, dass wir Schutz finden können bei dir, dass wir Ruhe finden können. Ich bete darum, dass dort, wo wir jetzt gerade auch merken, ja, da ist Unruhe in meinem Leben, was auch immer es ist, dass du uns ganz neu einfach die Tür aufmachst und uns einlädst, zu dir zu kommen. Und dass wir das wirklich erfahren dürfen, mitten in unserem Alltag, auch wenn es stürmt. Du bist eine sichere Burg, du bist ein Fels, du bist eine Zuflucht. Bei dir finden wir Ruhe, bei dir finden wir neue Kraft. Amen.